immer wieder bewegen gesellschaftlich relevante Fragen das Leben einer ganzen Generation. Zum Beispiel, wenn wir in unsere Kultur hineinschauen, in der, wo wir drin leben, jetzt nicht nach Asien oder nach Südamerika oder so, sondern wenn wir in unsere Kultur hier reinschauen, dann entdecken wir eine entscheidende Frage, die unsere Kultur bewegt und landläufig, ob das jetzt bei uns in der Gemeinde so ist, das lasse ich mal dahingestellt, aber unsere Kultur bewegt, wie kann ich ein möglichst angenehmes und sorgenfreies Leben haben. Das bewegt unsere Kultur. Wie kann ich das Leben für mich so, ich sag mal, das so direkt, wie kann ich das Leben, wo mir bleibt, möglichst so leben, dass es für mich möglichst viel bringt oder dass es möglichst gut ist. Mag sein, dass das bei uns hier in der Gemeinde etwas anders gelagert ist, dadurch, dass wir mit Jesus leben. Unsere Gesellschaft um uns herum lebt so. Die schaut danach, dass das Auto möglichst 100% funktioniert, dass die Wohnung möglichst perfekt ist, dass das mit dem Arbeitsplatz gut klappt, dass die Beziehungen gut sind und wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann wird es ausgetauscht. Das ist das, was unsere Gesellschaft in unserer heutigen Zeit bewegt. Nun stellt sich die Frage, war das vor 2000 Jahren, war das damals, als Jesus gelebt hat, genauso? Oder welche Fragen haben die sich gestellt? Und man kann ja nie die Frage 100% genau richtig beantworten, aber die Frage der damaligen Zeit war eine andere. Die haben schon auch danach geguckt, dass sie gut leben. Die Menschen damals waren jedoch etwas religiöser wie unsere Gesellschaft. Also damals stand Gott mehr im Mittelpunkt. Also Gott war damals relevanter. Er konnte ein Ausrufezeichen bei den Menschen im Leben setzen. Und um zu Gott zu kommen, das war so die religiöse, ich rede bewusst von der religiösen Denke, deswegen zwei erhobene Zeigefinger, die religiöse Denke der Menschen war damals, wenn es mir gut geht, also wenn ich nicht krank bin, wenn mein Acker genügend zum Leben abwirft, wenn meine Kuh genügend Milch bringt, wenn meine Schafe genügend Wolle bringen, wenn meine Frau genügend Söhne zur Welt bringt, wenn das also alles stimmt, also ich rede bewusst von der Gesellschaft damals, dann stehe ich im Einklang mit Gott. Das war die Denke. Die Umkehrung daraus, wenn es jemand schlecht ging, kam folgende Frage auf. Was hat diese Person getan? Also wie hat die Sünde in ihrem Leben, dass ihr sowas passiert? Also wo kommt diese Sünde her? Wir entdecken diese Denkstruktur, zum Beispiel da, als die Jünger mit ihrem Heiland anfangen zu reden, was hat der getan, dass er diese Krankheit hat? Also der muss doch irgendwie von Gott weggelebt haben und jetzt hat Gott ihn bestraft. Das war die Denke, die religiöse Denke von vor 2000 Jahren. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, was haben denn die Leute damals, als der Turm auf sie gefallen ist, getan? Ich beantworte das mal mit meinem Neudeutsch. Waren die sündiger als die anderen? Deswegen ist ihnen der Turm aufs Hirni gefallen? Deswegen haben die diese Strafe verdient. Also das Thema, mir geht's nicht gut, ich muss irgendwo Sünde in meinem Leben haben, das war omnipräsent. Das war überall da. Ich gehe da davon aus, dass das gelehrt worden ist. Also nicht von Jesus, nein, sondern von Teilen der Priesterschaft. Dass Sünde gleich ungehorsam ist, ja, das bestreite ich gar nicht. Dass aber, sobald ich irgendwie eine Fliege im Kaffee habe oder mir das Rad am Rollator bricht, dass dann Jesus dafür verantwortlich ist? Könnte es nicht auch sein, dass der Mensch, der die Schraube an meinen Rollator gemacht hat, vielleicht einen schlechten Tag hatte und deswegen die Schraube nicht gut saß? Könnte es vielleicht nicht sein, dass der Mann, der diesen Turm, der uns da im Neuen Testament als Beispiel von Jesus gegeben wurde, dass er einfach kein oder ein schlechtes Fundament gemacht hat? Oder dass ein Unwetter kam und ihn weggerafft hat? Wäre ja eine Möglichkeit. Jedenfalls die Gesellschaft damals, die hat gesagt, wenn jemand was Böses passiert, dann hat es immer mit seiner Beziehung zu Gott zu tun, mit dem, dass er irgendwo Sünde in seinem Leben hat. Also Krankheit gleich Trennung von Gott. Das war die Denke. Und das ist wichtig, weil uns das heute indirekt streift. Es streift uns ganz indirekt. Es wird so nicht gesagt und doch ist es wichtig, das zu wissen. Wir blicken heute gemeinsam, also wer möchte, wer Lust hat, unsere Gesellschaft ist ja auch eine Lustgesellschaft, wenn wir essen gehen, dann sagen wir ja nicht zum Wirt, du, ich hätte gerne so einen Krug Wasser und ein Brot und ein Stück Wurst, sondern wir können aus einer Vielzahl raussuchen. Wir können überlegen, wollen wir vegan, mediterran, wollen wir fleischlich oder wollen wir eher mit Kohlenhydraten essen, also auf Deutsch sagt Kartoffel oder Teigwaren. Soll das Ganze französisch, italienisch oder doch etwas nördlich sein? Nein, die damals waren etwas einfacher. Und ich nehme euch mit hinein in Markus Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Dort steht, Markus Kapitel 2, ab Vers 1, und nach einigen Tagen ging er, nämlich Jesus, wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Also in seiner Base, wo er so gelebt hat. Und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Machen wir hier mal einen kleinen Halt, bevor wir weitergehen. Wir befinden uns also in dem Haus, wo Jesus sich ab und zu aufgehalten hat. Ich würde nicht behaupten wollen, das ist das Haus von Jesus. Nein, irgendjemand hat ihm ein Haus zur Verfügung gestellt. Und wenn wir uns ein Haus der damaligen Zeit vorstellen, dann ist da etwas weniger Beton, wie wir das heute kennen, so im Spiel. Sondern das war ein einfaches Flachdach. Und dieses Haus war bedeckt, also nicht so richtig mit Beton oder mit Blechwelldach oder was auch immer, sondern das war zunächst mal mit Stroh bedeckt, dieses Dach. Und dann gab es natürlich Mittel und Möglichkeiten, dieses Stroh auch relativ wasserdicht zu bekommen. Also das war schon möglich der damaligen Zeit. Die hatten ja schon so Quellen, wo sie so eine Art, ich sage jetzt mal, Harze beziehungsweise Öle hatten, wo man abdichten konnte. Und natürlich, manches war auch möglich, indem sie natürlich wussten, wenn man schräg baut, dann läuft das Wasser ab und so. Und der Vorteil von diesen Häusern war, die waren schon auch mit Stroh oder Schilf bedeckt. Die konnten das wegräumen. Und das war dann so, wie wenn man so ein Glasschiebedach im Auto hat, nach hinten fahren und dann kam die Sonne rein. Wäre ja schön, im Frühjahr könnten wir das auch machen, dann könnten wir Sonnenenergie tanken. Aber wir reden von diesem Haus. Dieses Haus hatte einen Eingang und hatte vermutlich auch einen Fensterrahmen, wo man rausgucken kann. Und das war dieses Haus. Und das war nun komplett umstellt von ganz vielen Leuten. Und eine interessante Aussage trifft hier Markus, nämlich er redet davon, dass er ihnen das Wort, so wird das hier beschrieben, ausgelegt hat. Davon hat er gesprochen. Wenn man nachforscht, über was Jesus am meisten gesprochen hat, dann hat er davon gesprochen, wo er hergekommen ist. Wenn ich jetzt hier eine Wolke hinmale, dann ist das fälschlich, weil neuer Himmel, neue Erde ist in einer anderen Dimension neben uns. Wir sind da ganz dicht dran, wir können es aber nicht sehen, wir können es nicht wahrnehmen. Also der Himmel ist nicht irgendwo da oben ganz weit weg und wir brauchen irgendwelche Spezialraketen, um da hinzukommen. Der Himmel ist ganz nah in einer anderen Dimension. Und diese Dimension wiederum, die hat Jesus mit seinen eigenen Augen gesehen. Da hat er gelebt. Das war sozusagen sein Zuhause, seine Wohnung, sein Wohnzimmer. Er weiß, wie es dort ist. Und er hat uns wenig beschrieben, wie dort die Situation ist. Also was hat man da für Stilmöbel? Aus welchem Jahrhundert, aus welcher Epoche kommen die? Wissen wir eher nicht. Was wir jedoch wissen, ist, wie man dort lebt. Das hat uns Jesus so richtig beschrieben. Er hat uns beschrieben, dass wenn dort Menschen miteinander zusammenleben, dass die sich mögen. Also, die leben in einer guten, sag ich mal, Beziehung miteinander, in einer Harmonie. Da ist Gottes Liebe, gell? Die ist da. Und die bestimmt. Und die Vorschattung davon wird uns in Offenbarung beschrieben, Kapitel 19, das tausendjährige Reich, wo praktisch ein Schaf und ein Tiger oder ein Löwe oder was auch immer, also ein gefräßiges Tier, miteinander Gras essen. Also die sind da Vegetarier. Und Jesus beschreibt uns noch mehr, dort ist Freude. Also, es ist kein Neid da, wo man den anderen sagt, boah, ey, der aber hat das, was ich nicht habe. Egal, ob das jetzt Handy, Auto, Haus, wurscht egal, man kann auf alles neidisch sein. Ist nicht mehr da, sondern ich kann mich an dem anderen freuen. Es ist ewige Gesundheit da. Also es gibt sozusagen, kein Durchstreichen, sondern Unterstreichen, es gibt sozusagen keine Krankheit mehr im Himmel. Die nimmt Gott weg. Dort ist jeder gesund. Geht jedem gut. Es ist sozusagen ein Leben, wie es anders ist. Es ist keine Sorge mehr da. Es ist kein Verlust mehr da. Durch den Tod können wir ja Verlust erleben. Freitag vor einer Woche war ich auf einer Beerdigung, die hätte ich mir gerne erspart. Da ist einer meiner ehemaligen Vermieter ist gestorben. Gar nicht so alt, Anfang 60. Und er hätte wirklich noch leben können. Ja, das ist ein ganz netter. Das ist schon immer hier. Das ist Verlust da für seine Frau. Dort im Himmel gibt's das alles nimmer. Es gibt vor allem Leben, kein Tod. Der Tod ist weggenommen. Und davon hat Jesus erzählt vom Himmel, wie es dort ist. Er hat uns sozusagen Also das kennt ihr bestimmt auch. Da kommt ein Anruf bei euch rein, so, also bei mir ist es ab und zu so. Dann ruft meine Frau und dann sagt, Gerd, was machst du noch? Und ich sage, keine Ahnung, ich entwerf gerade einen Flyer für die Gemeinde, ist jetzt ein Beispiel. Dann sagt sie zu mir, du, ich stehe gerade am Herd und in der Pfanne. Also für alle Vegetarier, ich liebe Schnitzel. Gell? Ich habe dir einen Schnitzel gemacht. Und dann merke ich so in meinem Mund so, oh ey, da läuft doch die Spucke zusammen, hey. Schnitzel, Flyer oder Schnitzel? Ja, die Entscheidung könnt ihr euch raussuchen. Genau. Also, und so hat es Jesus auch gemacht. Jesus hat uns gezeigt, hey, der Himmel ist der Ort, wo du auf jeden Fall hinkommen darfst. Ich lade dich ein und ich kümmere mich bei dir im Leben um das Thema Sünde. Und das hat Jesus erzählt. Das Eigentliche haben wir jetzt erlebt. Das hat Jesus erzählt. Und jetzt ab Vers 3 geht's weiter. Und sie kamen zu ihm und bringen einen Gelähmten von 4 Männern getragen. Und da sie ihn, den Gelähmten, wegen der Volksmenge nicht zu Jesus bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo Jesus war. Und als sie es abgedeckt hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Jesus erzählt. Er erzählt und erzählt und die Leute, die nehmen das auf und manchen geht das Herz auf und die sagen, boah, cool, ey, da will ich hin. Hey, da hatte ich schon immer Verlangen danach, hier, egal, Kapernaum, was auch immer für eine andere Stadt. Es ist Not, Leid, Trauer da. Und jetzt kämpfen sich hier 4 Männer durch, die einen Gelähmten tragen. Erinnert euch an meine Worte am Anfang und die ganze Meute denkt, hey, was hat der angestellt? Es wird in dem Text nicht beschrieben, waren sie 5 Freunde beim Klettern oder haben sie als 5 Freunde auf eine große Herde Schafe aufgepasst und es kam zum Beispiel ein Bär oder ein böser Wolf oder ein Tiger oder ein Löwe, die gab es dort alle in Israel, hat diesen Freund angefallen und er war gelähmt. Wir wissen es nicht, wie er das geworden ist. Tatsache ist, er ist es und seine 4 Freunde denken nicht, ey, der hat irgendwas Böses gemacht, sondern die denken sich, unserem Freund muss wieder geholfen werden. Also sie durchbrechen ihr eigenes Denken, obwohl die anderen ja den Sündengedanken haben. Boah, ey, das muss ein großer Sünder sein. Und den Vieren ist es so wichtig, dass ihr Freund zu Jesus kommt. Jesus erzählt, jedoch seine Herrlichkeit strahlt weit hinaus, weit über dieses Haus, weit über Kapernaum hinaus. So weit, dass die 4 Freunde sagen, niemand kann ihm helfen, außer Jesus. Nee, so sagen die das nicht. Die sagen nicht, naja, jetzt probieren wir das mal, vielleicht schafft das ja, vielleicht auch nicht. Die sagen, hey! Nur Jesus, Jesus allein kann unseren Freund heilen und das packen wir an. Das ist uns mega wichtig und es ist uns sowas von egal, was die anderen darüber denken. Wir machen das. Wir greifen das an. Und sie lassen ihn zu Jesus runter. Und sie lassen ihn vor Jesus runter. Und da steht, und als Jesus ihren Glauben, eigentlich ihr Vertrauen, ihren Drang sah, als er das gesehen hat, hey, denen ist nichts wichtiger, als ihren besten Kumpel hier zu mir bringen. Mann haben, die ihn vertrauen. Mann haben, die ihn willen, haben die Stärke, die wollen was bewegen. Das ist ihnen nicht egal. Die nehmen nicht alles hin. Die wollen was bewegen. Denen ihre Basis ist das Thema Vertrauen. Darauf fußt das Ganze, dass die vier losgehen und sagen, hey, der kann das. Dieser, der übrigens, ist Jesus. Nur der kann das. Und diese Szene spiegelt uns, zeigt uns, wie Jesus tickt. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem gelähmten Kind: Deine Sünden sind dir vergeben. Nicht diese Sünden, was hast du getan, dass du krank bist, sondern du bist getrennt von meinem Vater und das ändern wir. Du bist getrennt von meinem Vater und das ändern wir. Hey, ich habe gerade erzählt, wie es bei mir im Himmel ist. Ich habe gerade erzählt, dass ihr Menschen, Kinder, es viel besser habt, wenn ihr zu uns, zum Vater und zum Sohn und zum Heiligen Geist in den Himmel kommt. Und da hätte ich dich gern. Hey, wenn ihr fünf so viel Vertrauen habt, zu mir zu kommen, dann nehme ich euch mit. Das ist Jesus, das ist seine Intention. Er möchte gerne diesen Mann mit dabei haben. Also kommt er und sagt, hey, deine Sünde kann gar nicht so groß sein, als dass ich sie nicht vergeben kann. Jesus sagt mal, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Diese Macht gibt er uns. Und da möchte ich schon mal die provozierende Frage stellen, wann haben wir zuletzt jemand seine Sünde vergeben? Wie viele Blätter sind gedanklich bei uns voll damit, dass wir Leute notieren, was sie alles falsch gemacht haben, dass wir uns das merken, dass wir sehen, hey, dieser Nachbar da drüben mit seinem Hund, schon wieder putzt er nicht das Leckerli, das Endprodukt seines Hundes weg. Dass wir uns so Listen machen. Wann haben wir zum letzten Mal die Macht Gottes benutzt und anderen Menschen vergeben? Jesus macht uns das hier vor. Er sagt, hey Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Hey, damit hatte er expliziten Zugang zum Himmel. Damit war klar, Jesus, den will ich hier haben. Das sagt Jesus. Also, was die vier da oben gedacht haben, steht nicht da, können wir uns sicherlich denken. Die haben gedacht, ey, so wollten wir es ja gar nicht. Aber die Wichtigkeit kommt hier raus von Jesus. Ja, dich will ich bei mir haben. Du bist kein Sünder, sondern du bist Freund. Dich hätte ich gerne bei mir. Und Vers 6, es saßen dort aber einige Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen. Die haben nicht gesagt, was sie denken, die haben nur überlegt, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten. Jesus sieht unsere Herzen. Er weiß, was wir denken. Er weiß, wie wir gestrickt sind. Er weiß, was in unserem Innersten vorgeht. Weshalb? Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eins. Sie sind Gott. Sie sind eins. Das heißt, wenn Gottes Sohn auf der Welt war, war Gott hier. Hier auf dieser Erde. Wenn da jemand gestorben ist, war das nicht nur der Sohn, nein, es war Gott selber, der für deine und für meine Sünden gestorben ist, der dich und mich bei sich haben will, der dieses Ewigkeitsverlangen ganz neu den Menschen gebracht hat. Ich weiß nicht, auf was du gerade Lust hast. Auf das Ende der Predigt, auf ein Eis, auf heute Nachmittag spazieren gehen, heimlich auf einen Hund oder was auch immer. Auf irgendwas denken wir ja heimlich, haben wir ja heimlich Lust. Jesus hat die Gedanken der Menschen gesehen und er wollte, dass wir Lust auf die Ewigkeit, zu ihm zu kommen, bekommen. Dass wir darauf in unserem Leben auf ihn zuleben. Dass wir nicht nur denken, nächstes Haus, nächstes Auto, nächste Frau, nächstes Boot, alles next, gell? Damit man wieder tauschen kann, damit man wieder Neues hat. Es geht um die Ewigkeit bei Jesus. Und er sieht ihre Gedanken, wie sie ihn klein machen wollen, wie sie dem Volk einreden wollen, hey, dem seine Kraft, also Jesu Kraft kommt von unten. Das ist Lästerung gegenüber Gott. So haben sie gedacht und meinten, er lästert, dabei haben sie es getan. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und sprach zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Für uns Menschen ist es leichter zu vergeben. Da brauchen wir weniger Kraft. Das können wir einfach sagen, weil Jesus hat es ja getan. Nein, stimmt nicht. Beides braucht die Vollmacht Gottes. Beides braucht die Vollmacht Gottes. Um jemand vergeben zu können, braucht's Gott. Um jemand heilen zu können, braucht's die Kraft Gottes. Ohne geht beides nicht. Für die Gelehrten damals war es klar, ja, natürlich, klar, es ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, kann ja niemand nachweisen. Aber die Tiefe unseres Glaubens zeigt uns, Sünden zu vergeben ist fundamentaler, ist ewigkeitsbringend, bedeutet, dass ich eine Ewigkeit mit Jesus leben darf. Deswegen gibt Jesus diesem Mann aus seiner Sicht das Wichtigere. Für uns wäre Gesundheit, ein schön gedeckter Tisch und die Überzeugung der Schriftgelehrten wichtiger. Aber Jesus möchte diesen Mann bei sich haben und das hat ihn sein Leben gekostet. Das war kein billiger Jakob, wie man im Schwäbischen sagt. Das war Karfreitag und Ostern, Gründonnerstag, Palmsonntag. Wer da war an Karfreitag und den Gottesdienst erlebt hat, der hat gehört, was es Jesus gekostet hat. Alles. Und das schenkt er diesem Mann. und zum Zeichen für die Schriftgelehrten, dass es auch für sie gilt, macht Jesus Folgendes. Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, roll das zusammen, was du Bett nennst, und geh in dein Haus. Vers 12. Und der ehemals Gelähmte stand auf, nahm sogleich das, was er Bett nennt, und ging vor allen hinaus. Und sogleich gerieten alle außer sich und verherrlichten Gott und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Niemals zuvor hatten sie so eine Vollmacht erlebt, die Jesus hier sie erleben lässt, vor ihren Augen sehen lässt. Dieser Mann, den die vier, die so ein wahnsinniges Vertrauen haben, dieser Mann bekommt exemplarisch die Chance, von Jesus A, Freund zu werden, B, Sünden zu vergeben zu bekommen und C, in den Himmel zu kommen und D, den Vater zu erleben. Und das alles, weil es vier Freunde, deren Namen wir nicht kennen, gab, die ein großes Vertrauen hatten. Oder um den Kreis zu schließen, um vielleicht ein Komma an die Predigt zu setzen, da kauft jemand ein Radio, packt es ein und denkt, naja, sehen kann die Alina ja nicht mehr. Aber hören kann sie noch, Ohren hat sie ja. Ah, dann hört sie ein bisschen Dudelmusik. Tut ihr gut. In ihren alten Tagen. Und dann hat die gute Alina sich verdreht. Nein, sie hat es richtig gemacht, weil Gott gewirkt hat. Und aus diesem kleinen Dreher ist Glaube entstanden, indem sie einen Sender gehört hat in ihrer Sprache, wo unser heiliger, dreieiniger und lebendiger Gott verkündigt worden ist. Sie ist zum Glauben gekommen. Und dieses kleine, unscheinbare Radio hat Menschen in ihrer Nachbarschaft dazu gebracht, dass sie Alina zugehört haben und dass sie von Jesus gehört haben. Diese vier Freunde haben unscheinbar etwas Großes getan. Und unser Freund Jesus hat für uns alles getan. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Heiland, dass du uns Sünden vergibst. Nicht Sünden vergeben willst, sondern dass du uns vergibst. Und dass du uns nicht nur vergibst, sondern dass du uns bevollmächtigt hast, auch Sünden zu vergeben. Dass du uns die Wertigkeit gezeigt hast, was wichtig ist. Was noch wichtiger ist, was der Ausblick ist für unser Leben. Danke für diesen tollen Blick heute Morgen. Amen.